Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Technik Denken hier im Studium Generale der Hochschule Konstanz. Mein Name ist Volker Friedrich, ich bin an der Hochschule hier Professor für Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich damit, diese Vortragsreihen für Sie zu organisieren. Sie, die Kenner dieser Veranstaltung, wissen, jetzt macht er wieder seine Werbung, aber es muss sein. Wir sind in der 25. Folge. Wenn Sie interessiert, was in den 24 Folgen davor alles so war, hier im Studium Generale, dann können Sie das zu einem Gutteil nachhören. Wir haben hier so schöne Karten, die das Programm dieses Semesters darstellen, in Kürze. Und da ist auch ein Internetlink angegeben. Da können Sie über 200 Aufnahmen von vorherigen Vorträgen finden. Aus diesen ganzen Reihen und darunter natürlich auch schon Vorträge unseres heutigen Referenten. Und das war doch eine Überleitung. Die nutze ich jetzt geradezu aus und mache weiter. Wir haben heute Abend zu Gast Professor Dr. Ernst-Peter Fischer. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Wie bei jedem dieser Referenten könnte man natürlich über die Vita der Leute schon sehr, sehr viel erzählen, aber ein paar Stichworte sollten sein. Herr Fischer ist, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich die Reihenfolge richtig hinbekomme, diplomierter Physiker, promovierter Biologe, habilitierter Wissenschaftshistoriker. Richtig, wunderbar, das kann ich mittlerweile. Das in meinem Alter. Herr Fischer ist den Konstanzern, glaube ich, noch ganz gut in Erinnerung aus seiner Zeit an der Universität hier. Mittlerweile ist er in Heidelberg und dort an der Uni tätig. Und vielen ist er weniger in seiner Rolle des Lehrenden an Hochschulen bekannt, sondern als Autor vieler, vieler Bücher. Jedes Mal, wenn er hier ist, muss ich die Zahl fast verdoppeln. Ich würde mal sagen, irgendwo steht der Pegel zwischen 60 und 70. Ist das richtig? 65. Naja, beim letzten Mal waren es noch 61. Also das ist, ich weiß nicht, wie Sie das machen, das ist ein halbes Jahr her. Ne? Aber wie auch immer, der Mann ist, wie Sie sehen, ein fleißiger Autor. Das nütze ich nochmal aus, bevor er in die Bütt gehen darf, um einen Werbeblock einzuflechten. Er ist nämlich auch Autor eines Buches, für das hier ein paar Werbekarten liegen, das in der nächsten oder übernächsten Woche aus der Druckerei kommen wird und Sie vielleicht interessiert. Das heißt nämlich komischerweise Technik denken und das hat auch einen ganz ähnlichen Umschlag. Also dieses Buch, das ich herausgebe, sammelt, ich glaube, 27 Aufsätze von Autoren, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, die wir auch in dem Semester zur Diskussion stellen. Und unter diesen 27 Autoren ist auch Ernst-Peter Fischer und einige weitere der Referenten, die wir in diesem Semester zu Gast haben. Falls es Sie interessiert, können Sie sich gerne hier so ein Kärtchen nehmen. Womöglich ist es dann auch, man muss ja nicht alles selber erwerben, auch in der Bibliothek zu finden. Aber sei es drum. Das war der letzte Werbehinweis. Jetzt sind wir sehr gespannt, was uns Herr Fischer erzählt, wenn er über unsere 100 Jahre währende Ahnungslosigkeit reden wird und uns vor unsere Maschinen stellt. Vielleicht sehen die ja nicht alle so aus wie die da. Viel Vergnügen bei dem Vortrag mit Herrn Fischer. Nachher können wir diskutieren, aber jetzt hören wir ihm erstmal zu.
Einschalten, ja gut. Herr Friedrich, also ganz herzlichen Dank für Ihre Einführung und natürlich wieder für die Einladung. Also Sie zählen immer meine Bücher. Ich müsste mal die Einladungen zählen, die Sie für mich ausgesprochen haben. Und ich bin immer wieder erstaunt, über die Themen, die Sie vorschlagen und möchte gerne Ihren großen Einfallsreichtum da attestieren. Und dann zweitens, dass Sie immer wieder akzeptieren, meine Vorschläge zu dem Thema was zu sagen. Irgendwann dachte ich mir, ich kann doch nicht zu allen Themen was sagen, aber Sie sind der Meinung schon. Also meine Frau meint, ich rede sowieso zu viel und dann muss ich mich jetzt hier abreden. Also das Thema heißt Technikdenken. Und als ich das Thema gestellt bekommen hatte, habe ich mir überlegt, einen schönen Sketch-Titel. Und ich hatte damals gerade diesen Roman gelesen, wieder 100 Jahre Einsamkeit, den Sie sicher alle kennen. Und da wollte ich dann sagen, das, die Technik gefällt mir gut. Und dann habe ich, musste aber ein dreisilbiges Wort sein. Dann habe ich 100 Jahre Ignoranz, das fand ich blöd. 100 Jahre Ahnungslosigkeit sind 4 Silben. Und dann habe ich halt 100 Jahre ahnungslos genommen. Und da möchte ich darüber sprechen. Da ich von Tucholsky beeinflusst bin, weiß ich, dass eine Rede immer schlechter wird, je mehr Vorbemerkungen man macht. Ich mache trotzdem noch zwei. Die eine Vorbemerkung besteht darin, dass heute die Eröffnung der Hannover-Messe ist. Haben Sie darüber mal Berichte gelesen und haben Sie mal gesehen, vor welchen Maschinen Sie jetzt stehen? Haben Sie auch nur die geringste Ahnung von dem, worüber die reden, das für Sie ist? Die vierseitige Artikel in der FAZ, ich verstehe kein Wort, aber da kommen wir dann gleich noch näher drauf. Aber das, der Hauptartikel mit dieser Überschrift, ist ein schöner Artikel, das Geheimnis der Curie-Temperatur. Oh, da könnte man verstehen, das geht um Temperaturmessung, aber das lassen wir mal lieber. Aber der Hauptartikel ist, wer entwickelt das Amazon der Industrie? Also Amazon kennen Sie sicher, ist nicht der Fluss in Brasilien, sondern ein Unternehmen eines Herrn Jeff Bezos. Und wissen Sie, was der Standardsatz von Jeff Bezos ist, mit dem er jeden Brief an seine Anteilseigner oder Geschäftsfreunde beginnt? Es ist immer noch Tag 1. Die Hannover-Messe sieht zwar sehr entwickelt aus, aber für Jeff Bezos ist das immer noch Tag 1. Und ich bin überzeugt, in 10 Jahren haben wir immer noch Tag 1. Ich würde mir wirklich überlegen, vor welchen Maschinen wir in 20 Jahren stehen und was wir überhaupt davon verstehen. Und ich glaube, dass die Ahnungslosigkeit ein Problem ausmacht. Damit wir aber wissen, von wo die Rede ist, möchte ich zunächst bekennen, dass der eigentliche Ahnungslose ich selbst bin. Und zwar, ich meine jetzt nicht so im tiefen sokratischen Sinne, sondern ganz praktisch. Ich habe vor kurzem ich lese in dieser Zeitung FAZ gerne die Seite Technik und Motor. Das ist doch was für mich, denke ich dann. Und da ging es hier um Sport. Technik und Motor, Sport, das ging gut, aber es geht nicht um Formel-1-Rennen, sondern um E-Sport-Veranstaltungen. Und ich lese Ihnen jetzt einfach zwei Sätze vor. Während das Berufsförderungswerk Leipzig die Rechentechnik der Server stellt, sorgt ein darauf spezialisierter Dienstleister für die Spiele. Mittelpunkt ist ein Serverschrank mit zwei dicken Maschinen. Eine kleinere mit 18 Kernprozessoren und 200 GB RAM und eine größere mit 4 Prozessoren und 1,5 TB Arbeitsspeicher. Als Festplatte arbeitet eine flotte SSD mit 3 GB Fassungsvermögen. Besonders hohe Anforderungen an den Prozessor stellen Server für das Ballerspiel Counter-Strike. Ein Dream hat besonders beliebt ist, andererseits hohe Anforderungen stellt. Eine lokale E-Sport-Community wiederum betreut die Wettbewerbe. Dabei helfen selbstprogrammierte Werkzeuge auf der Basis der beliebten Turnierverwaltung Tournament. Das ist kein Spaziergang. Was als Servermanagement für das Spiel Counter-Strike zuvor gut funktionierte, sorgt im Live-Betrieb während der LAN-Party für Probleme. Kurzerhand wird der Quelltext der Software geladen und parallel mit den Log-Auswertungen analysiert. Zugleich wird die Datenlast durch das Schaffen virtueller Instanzen verteilt und so weiter. Wiederholen Sie mal bitte. Das war ein Bericht aus einer Zeitung für Sie. Wiederholen Sie doch mal, was ich vorgelesen habe. Das meine ich mit ahnungslos. Der Journalist ist mit Sicherheit genauso ahnungslos wie ich. Der hat das nur übernommen. Der hat das von irgendeinem Kommunikator der Firma übernommen. Ich habe den Text übrigens jetzt zum 20. Mal gelesen. Ich habe immer noch kein Wort verstanden. Ich könnte es nicht wiederholen. Und da steckt ein Problem dahinter. Auf dieses Problem möchte ich eingehen, wobei ich glaube, dass das Problem eine Quelle hat. Und auf diese Quelle möchte ich auch eingehen. Noch ein kleines Vorwort. Ich lebe immer von weisen Männern, also von den Gedanken von weisen Männern. Und der Gedanke, der hier am besten passt, ist von Albert Einstein. Sie können ihn lesen. Sollen sich alle schämen, die sich gedankenlos der Wunder von Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon erfasst haben, als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. In dem Sinne sind sie alles Kühe, die einfach nur fressen, reinstopfen wir sind ahnungslos in jeder Hinsicht. Neulich habe ich so einen Artikel gelesen, da sagte er, ach, ist doch gut, wenn die Leute nicht so viel Auto fahren, sondern mehr mit ihren Handys spielen. Wissen Sie, dass das Internet einen Auspuff hat? Wissen Sie nicht, dass das Internet mehr nach Diesel stinkt als ein Suff, mit dem Sie 100 Kilometer durch die Gegend fahren? Was meinen Sie, wer die Server bedienen muss? Meinen Sie, das machen so Leute wie früher, die da so drehen würden oder so Sklaven? Der Stromverbrauch von Servern ist viel größer als oder die Umweltbelastung durch Server ist viel größer als die Umweltbelastung durch SUVs. Also wenn Sie wirklich was für die Umwelt tun wollen, gehen Sie nicht nur zu Fuß, sondern schmeißen Sie Ihr Handy weg, was Sie nicht tun werden. Abgesehen davon haben Sie nicht die geringste Ahnung, wie das Handy funktioniert. Sie sind wie die Kuh, die einfach nur frisst. Und die Frage ist, ob das menschenwürdig ist oder angemessen ist oder ob Sie mit dieser Ahnungslosigkeit umgehen. Und da möchte ich darüber sprechen. Also ich wohlgemerkt, ich meine mich selbst damit. Ich habe ja Ihnen vorgelesen, was ich nicht weiß. Jetzt ist die Frage, warum Ahnungslosigkeit 100 Jahren? Vor 100 Jahren ist eine Menge passiert, also ist ungefähr das Jahr 1917, 18, 19. Vor 100 Jahren gab es eine große Rede von Max Weber, Wissenschaft als Beruf, die insgesamt großartig ist, fantastisch ist, ich werde darauf eingehen, aber die natürlich auch ihre Kernstellen hat, was mit unserer Ahnungslosigkeit zu tun hat, da werde ich gleich darauf eingehen. Weber wird an einer Stelle die Leute nämlich fragen, ob sie wüssten, warum sie für Geld etwas kaufen können. Oder heute man würde sie fragen, können Sie mir erklären, was Bitcoin besser macht als Euros und warum Sie dafür eine Blockchain brauchen und keine Bank? Ich wette, Sie können das nicht. Also ich kann es auch nicht. Ich sage ja nur, dass wir das alle lesen, zur Kenntnis nehmen und weitergehen und hoffen, dass Schalke 04 deutscher Meister wird oder sowas ähnliches. Also irgendwas, wir wollen dann nichts mehr davon wissen. Also Max Weber hat damals eine unheimlich gute Idee gehabt, hat das versucht auf den Punkt zu bringen, aber hat auch damals die Ahnungslosigkeit von uns allen angesprochen, an einem ganz simplen Beispiel, auf das wir noch kommen. Dabei hat er kurioserweise nicht nur unsere Ahnungslosigkeit offengelegt, sondern auch seine eigene. Und nur die Ahnungslosigkeit von Max Weber ist schlimmer als die Ahnungslosigkeit von mir. Meine Ahnungslosigkeit interessiert niemanden, außer dass ich dann schlechte Bücher schreibe. Aber wenn Weber ahnungslos ist, dann übernehmen das seine Nachfolger. Wenn Weber einen Gedanken äußert, dann ist das in allen sozialwissenschaftlichen Fakultäten anschließend Mode und das ist das Problem. Vor 100 Jahren gab es noch eine besondere Form von Ahnungslosigkeit. Ein Mann namens Sigmund Freud hat einen Artikel geschrieben, eine Schwierigkeit mit der Psychoanalyse. Und diese Schwierigkeit mit der Psychoanalyse, er konnte nicht leiden, dass die Leute seine Theorie nicht leiden konnten, die darin bestand, dass alle Schwierigkeiten, die sie hatten, auf sexuelle Verfehlungen zurückgingen. In der Kindheit oder sowas, sexuelle Verdrängung. Und daraufhin hat er gesagt, das ist so, die Menschen sind nie mit den Kränkungen fertig geworden und die größte Kränkung der Menschheit, das war Treiben aus der Mitte durch Kopernikus. Wenn einer sowas sagt, ist er einfach ahnungslos. Sigmund Freud ist ahnungslos und wir plappern das alle nach. Denn als Kopernikus den Menschen aus dem Zentrum der Welt entfernte, also die Erde, und nach außen drückte, dann nahm er den Menschen aus der tiefsten Stelle des Kosmos, denn in einem konzentrischen Universum ist das die tiefste Stelle, wo der Dreck hinfällt. Und er rückte uns näher an die Götter. Das heißt, Kopernikus hat den Menschen erhöht und nicht gekränkt. Aber Freud hat das gesagt, wir übernehmen das, seit Freud das gesagt hat. Und Sie kriegen selbst in dem intelligentesten Feuilleton, also ich meine jetzt die Zeit und die FAZ, nicht den Gedanken raus, dass Kopernikus uns nicht erniedrigt, sondern erhöht hat. Und das ist Ahnungslosigkeit. Und ich komme da gleich noch drauf, ich teste nämlich Ihre Ahnung vom Kosmos, ob Sie überhaupt eine Ahnung haben, in welcher Welt Sie sich befinden. Und das hat auch damit zu tun, dass Freud uns da nicht weitergeholfen hat. Was vor 100 Jahren auch noch zufällig war, ist der große Aufstieg von Albert Einstein zum Popstar. Nun könnte ich Sie fragen, was das mit 1918 zu tun hat oder 1919 zu tun hat, aber das will ich gar nicht fragen, weil ich befürchte, das wissen Sie auch nicht. Aber was ich ganz entscheidend finde, ist, 1918 hat eine Frau das wichtigste mathematische Theorem des Jahrhunderts bewiesen und ich vermute, dass Sie nichts davon wissen. Die Frau heißt Emmy Noether, die hat bewiesen, dass die Energie, was immer das ist, deshalb eine Erhaltungsgröße ist, weil die Zeit symmetrisch ist. Es gibt kein tiefsinnigeres, größeres, fantastisches Theorem als das von Emmy Noether, dass die Invarianz einer Zeittranslation mit der Erhaltung der Energie verknüpft. Sie brauchen den Energiesatz nicht mehr nachweisen im einzelnen Experiment, sondern es ist eine tiefe Wahrheit über das Verständnis der Welt. Und ich vermute, dass Sie noch nie davon gehört haben. Das nenne ich Ahnungslosigkeit. Sie haben wahrscheinlich davon gehört, dasselbe Jahr Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes. Aber ich hoffe, dass Sie es nicht gelesen haben. Aber da kann ich ja nicht nachfragen. So, also jetzt geht, aber das Wichtigste ist, warum ich die 100 Jahre gewählt habe, und ich werde es dann gleich noch, ist es der Aufsatz von Max Weber. Also Max Weber, lesen wir ganz langsam vor, hat 1917 eben diesen Aufsatz gehalten, Wissenschaft als Beruf. Und das ist ein ganz wichtiger Aufsatz in dem Sinne, dass das 19. Jahrhundert, da werde ich gleich noch eingehen, eine ungeheure Verwandlung der Welt mit sich gebracht hat. Sie kennen vielleicht das Buch, die Verwandlung der Welt, das 19. Jahrhundert von Jürgen Osterhammel. Das 19. Jahrhundert ist die Welt völlig verwandelt worden. Als Goethe noch lebte, grob gesagt, gab es keine Eisenbahn, keine rasche Mobilität, da war alles viel harmlos, keine Telegrafen und so, keine Elektrizität, gab es Kerzen und sowas. Im 19. Jahrhundert, also 100 Jahre später war alles anders, so wie wir es heute kennen. Im 19. Jahrhundert ist unheimlich was passiert. Und was vor allen Dingen passiert ist, Wissenschaft ist vom Hobby zum Beruf geworden. Vorher haben das Leute gemacht, die irgendwie von Königen finanziert wurden oder private Partys gefeiert haben oder sowas oder Gesellschaften gefeiert haben. Aber jetzt konnten sie bei Höchst, bei Bayer, bei BASF, bei Siemens angestellt werden und Wissenschaft war jetzt ein Beruf. Sie konnten mit Wissenschaft ihre Familie ernähren. Sie konnten auch mit Wissenschaft Karriere in der Gesellschaft machen. Sie konnten auch als Wissenschaftler Kanzler werden, also heute. Und da, das ist die Frage, was bedeutet das? Und da hat er gesagt, dass jetzt vieles einer Rationalisierung unterzogen wird, auch wenn dies nicht zu einer größeren Kenntnis der Lebensbedingungen führt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Was wissen Menschen etwa von der Straßenbahn, mit der sie zum Bahnhof fahren? Was weiß einer von Ihnen von dem ICE, mit dem er morgen fährt, wie der losfährt? Und da sagt Weber, das ist nicht schlimm, Sie haben, wie Weber selbst, keine Ahnung, wie sie das macht, sich in Bewegung zu setzen. Aber das stört ihn nicht, sagt Weber. Und das ist das Schlimme daran. Denn schließlich verfügen die Menschen in einer zivilisierten Gesellschaft, also hier, über etwas anderes. Nämlich den Glauben daran, dass man, wenn man nur wollen, sie das halt erfahren könne. Sind Sie sicher? Fragen Sie doch mal den Straßenbahnschaffner, wie eine Bahn losfährt. Weber meint dann allgemein, dass es prinzipiell keine geheimnisvollen, unberechenbaren Mächte gäbe, dass es vielmehr alle Dinge im Prinzip durch Berechnen beherrschen könne. Und für diese Diagnose schlägt der Begriff von der Entzauberung der Welt. Und ich sage hiermit, wiederhole das, Weber zeigt damit nur seine eigene endlose Ahnungslosigkeit. Er hat nicht die geringste Ahnung. Durch Berechnen ist damals schon nichts möglich geworden. Selbst Isaac Newton hat schon gewusst, dass er durch Berechnen nicht vorhersagen kann, wie die Planeten sich bewegen. Denn Berechnen heißt ja, dass er die Gleichung, die er hat, lösen kann. Er hat nur 10 Gleichungen, aber 400.000 Unbekannte. Wenn Sie so viele Unbekannte haben, haben die Gleichungen keine Lösung. Sie können das System hier im Himmel noch nicht mal berechnen. Wie wollen Sie denn die Titanic berechnen, die kurz vorher verunglückt ist? Was ist das für ein Blödsinn, zu sagen, dass man meint, man könnte die Dinge durch Berechnen beherrschen? Das ist einfach Schwachsinn. Das ist Ahnungslosigkeit hoch 47. Oder hoch 17 von mir aus. Ich finde das furchtbar. Und dieser Gedanke wird zitiert und zitiert und zitiert und zitiert. Der ist Unsinn, ahnungslos und dumm. Also jetzt bin ich aber gleich still und mache von. Ansonsten ist das ein großartiger Aufsatz. Denn Sie müssen ja erstmal die Idee haben, dass Wissenschaft etwas Neues geworden ist. Nicht mehr einfach eine Beschäftigung von Newton, der sozusagen vom König bezahlt wird, oder eine Beschäftigung von Lavoisier, der von seiner Frau bezahlt wird, und nebenbei was treiben, sondern es plötzlich werden die angestellt. Sie kriegen einen Vertrag und sie müssen rauskriegen, was die Wirksamkeit, wie die Statistiken gemacht werden. Die haben auch plötzlich im 19. Jahrhundert Analysen, sie können Versicherungswirtschaft machen und so weiter. Und das, finde ich, ist ganz entscheidend, dass das an dieser Stelle ein völlig falscher Satz ist. Merken Sie sich mal, dass es keine geheimnisvollen, unberechenbaren Mächte gäbe. Keine geheimnisvollen Dinge gäbe. Wenn Sie damals Albert Einstein gefragt hätten, ob er wüsste, was Licht ist, dann hätte Einstein gesagt, nein, das ist ein Geheimnis. Wenn Sie damals Tesla gefragt hätten, ob er wüsste, was Elektrizität ist, sagt er, nein, das ist ein Geheimnis. Das Einzige, was die Leute wussten, ist, dass es geheimnisvoll ist. Und Weber sagt, es sind keine Geheimnisse mehr da. Aber mit dem Geheimnis, da hat er irgendwas vollständig missverstanden, aber es wird so übernommen. Und das ist der Punkt, auf den wir gleich nochmal näher zurückkommen. Ich möchte jetzt erstmal nochmal auf 100 Jahre eingehen. Ich hatte darauf hingewiesen, ach, ich kann auch da sehen. So, hab ich auch noch. Ich habe darauf hingewiesen, dass der Titel 100 Jahre Ahnungslosigkeit von dem Roman von Gabriel Garcia Marquez herkommt, 100 Jahre Einsamkeit. Zur Erinnerung, es gibt einen fiktiven Ort Macondo, der von José Arcadio Buendía gegründet wird. In dem Roman geht es natürlich um viele andere Dinge, wenn Sie den gelesen haben. Der ist, ich finde den immer wieder fantastisch, egal wo Sie anfangen. Aber das Schöne, was ich an dem Mann finde, ist, er versucht rauszukriegen, durch eigenes Nachdenken, nicht indem er fragt, ob die Erde nur eine Kugel ist oder nicht. Nun können Sie sagen, vor 100 Jahren wusste man das doch schon, ja, aber nicht im Dschungel, nicht in Macondo. Und wenn ich Sie jetzt frage, ob Sie durch eigenes Überlegen herausfinden können, ob Sie auf einer Kugel leben oder nicht, nicht bei Google Earth nachschlagen, nicht im Lexikon nachschlagen, nicht den Lehrer fragen, nicht den Direktor fragen, sondern durch eigene Beobachtungen, ob Sie das können oder nicht, dann würde ich behaupten, Sie können das nicht. Vielleicht Sie, also Sie sind voll. Und das nenne ich unaufgeklärt oder ahnungslos. Wenn Sie das nicht selbst können, dann sind Sie ahnungslos, seit mindestens 100 Jahren. Ich kann Sie auch mal fragen, ob Sie eigentlich wissen, wie Sie sich gerade im Weltall bewegen. Also ich meine, das weiß man schon länger. Ich habe ja von Kopernikus gesprochen. Freud hat ja gesagt, das ist eine Kränkung. Reiner Quatsch natürlich. Aber wissen Sie, wie Sie sich im Weltall gerade bewegen? Es gibt ein nettes Gedicht dazu von Erich Kästner. Wenn der Mensch aufrichtig bedächte, dass sich die Erde atemlos dreht, dass er die Tage, dass er die Nächte auf einer tanzenden Kugel steht, dass er die Hälfte des Lebens gar mit dem Kopf nach unten hängt. Ist Ihnen das klar? Indes der Globus berechenbar in den ewigen Reihen der Sterne denkt, wenn das der Mensch von Herzen bedächte, dann würde er so, wie Kästner werden möchte. Aber was ich wirklich meine ist, wissen Sie, wie Sie sich bewegen im Augenblick? Also nur mal als Überlegung. Also wenn Sie da sitzen, bewegen Sie sich nämlich trotzdem. Also jeden Tag einmal um die Erdachse mit 1000 Kilometer pro Stunde. Weiter auf einer Bahn um die Sonne mit knapp 30 Kilometer pro Sekunde. Um die Sonne selbst bewegt sich mit 220 Kilometer pro Sekunde. Um das Zentrum der Milchstraße, das ebenfalls nicht stillsteht, das rast mit 140.000 Kilometer pro Stunde durch die lokale Gruppe, die selbst sind mehr als 2 Millionen Kilometer durch den Virgo-Haufen saust und so weiter. Jetzt können Sie sagen, das muss ich nicht wissen. Ja, aber zu wissen, dass die Erde im Zentrum der Welt steht, ist auch nicht so toll. Also wissen Sie eigentlich, wenn Sie sozusagen das ganze Welt anmalen oder aufmachen, wo Sie dann sind mit der Erde? Irgendwo im Zentrum? Nein, Sie sind so weit am Rand, dass sich der berühmte Stephen Hawking, der vor kurzem gestorben ist, beim Papst beschwert hat. Hat gesagt, früher wären wir wenigstens in der Mitte gewesen, das wäre zwar nicht lange gedauert, hätte nicht lange gedauert, aber jetzt wären wir so am Rand, da wollte er gegen protestieren, ob der Papst nicht mal was tun könnte, damit wir weiter in die Mitte kämen. Also nur das ist, um darauf hinzuweisen, dass die Wissenschaft eine Menge Dinge erfahren hat, jetzt nicht nur die Technik kommen wir gleich, und wir eigentlich davon nichts zur Kenntnis nehmen. Das hat auch was mit Ahnungslosigkeit zu tun. Aber jetzt aber konkret zu dem Beitrag von Max Weber, der ja Wissenschaftler zum Beruf vorgeführt hat. Und das ist eine ganz wichtige Sache, wo die Sozialwissenschaften auch eine Menge großartiger Einsichten geliefert haben. Ich stelle Ihnen kurz vor, was zum Beispiel der Historiker Karl Metz daraus gemacht hat. Er hat ein Buch geschrieben, Ursprünge der Zukunft. Ein hübscher Titel, Ursprünge der Zukunft, weil in der Technik für ihn schon die Zukunft ist. Die Geschichte der Technik in der westlichen Zivilisation. Und da hat er nur mal aufgeführt, also das Buch hat 800 Seiten, das ist jetzt nur ein Abschnitt daraus, was im 19. Jahrhundert alles passiert ist und was dann am Anschluss dazu der Idee von Max Weber geführt hat, über den wissenschaftlichen Beruf nachzudenken. Also es gibt im 19. Jahrhundert neue Energieformen. Also die Muskelkraft, die Pferdekraft wird abgelöst durch Öl und durch Motoren, die dann von Öl und Kohle betrieben werden. Dadurch wird eine ganz neue Mobilität erreicht. Die Kraftfahrzeuge haben die viel stärker Pferdestärken. Ganz neue Sphären werden erschlossen durch die Flugzeuge. Neue Stoffe werden verfügbar, Farben und Fasern. Neue Kommunikationsmöglichkeiten sind gegeben, also die Medien. Und neue Länder werden sozusagen in den ganzen Bereich eingeschlossen. Europa und seine Konkurrenten, das ist nur das eine Kapitel über das 19. Jahrhundert. Und die Frage ist, ob wir das eigentlich alles verstehen. Wenn ich Sie so frage, haben Sie davon im Geschichtsunterricht zum Beispiel gehört? Ist Ihnen klar, also wenn Geschichte ist ja die Aufgabe, die Gegenwart zu erklären. Und Sie können die Gegenwart nicht dadurch erklären, dass Sie sagen, wir haben einmal Bismarck gehabt, dann haben wir eine Reichseinigung gehabt und dann haben wir was anderes gehabt und jetzt eine parlamentarische Demokratie und jetzt sind wir hier. Die Gegenwart ist die Hannover-Messe, die Gegenwart ist die Digitalisierung, die Gegenwart ist die Mobilität, die Gegenwart ist die iPhone-Kommunikation. Und haben Sie irgendwie auch nur die geringste Ahnung, wo das herkommt, wie das entwickelt hat, warum sich das entwickelt hat? Und wenn das im Geschichtsunterricht nicht vorkommt, nenne ich diese Gesellschaft ahnungslos. Und wir sind wirklich 100 Jahre ahnungslos. Max Weber hat da nicht viel dran geholfen. Also, da wir ja Technikdenken haben, habe ich mal nur zitiert, was Karl Metz, der Historiker der Technik, geschrieben hat über dieses Verhältnis von Mensch und Kultur und Technik. Der Mensch hat Kultur, weil er Technik hat. Das ist die These von Metz. Er besitzt ein Verhältnis zur Natur. Er lebt nicht bloß in ihr, weil er sich durch Werkzeuge schafft. Und das ist eine schöne Definition. Technik gibt den Dingen eine Form, über die sie vorher nicht verfügten und die sie ohne Menschen nie bekommen hätten. Technik ist bereits Zukunft, weil in dem gefertigten Werkzeug das künftige Behandeln bereits existiert. Also das sind jetzt so allgemeine Überlegungen dazu, über die aber trotzdem klar machen müssen, dass in der Geschichte der Technik sozusagen auch unsere ganze zukünftige Entwicklung mit erhalten ist. Und meine Grundthese ist die, wenn wir diese Geschichte der Technik nicht in dem normalen geschichtlichen Verständnis einbeziehen, dann sind wir eben ahnungslos über die Entstehung der Gegenwart. Und das ist der Vorwurf, den ich mache. Also deshalb, was man heute bräuchten würde, ein Max Weber-Nachfolger, der nicht mehr einen Text schreibt, Wissenschaft als Beruf, sondern einen Text, Wissenschaft als Geschichte. Nebenbei gesagt, habe ich einen Versuch dazu unternommen. Der ist 12 Seiten lang geworden. Wenn Sie sich dafür interessieren, schreiben Sie mir eine E-Mail, dann schicke ich Ihnen den Text. Das ist aber nur natürlich ein mickriger Versuch, also den Titel zu übernehmen. Aber das ist trotzdem der Hinweis darauf, was da alles für Dinge nötig sind. Denn das Wesentliche, das Eigentliche, ist die Frage ist ja immer, was die Folgen von etwas sind. Und also eine der großen spannenden Fragen ist die Folgen der Wissenschaft. Und meine These ist ganz einfach, die Folgen der Wissenschaft in unserer Geschichte. Und jetzt ist die Frage dann, wer ist jetzt für die Wissenschaft verantwortlich? Ja, wir, weil wir für die Geschichte verantwortlich sind. Für die Geschichte ist nicht irgendein Physiker, Chemiker oder Biologe verantwortlich, sondern wir als Gesellschaft. Die Regierung weiß ich jetzt nicht so genau. Und wir sind deshalb verantwortlich für die Atombombe, es hat ja auch eine Regierung gemacht. Wir sind verantwortlich für die Umweltzerstörung und nicht nur die Experten. Das ist auch die Idee der Aufklärung. Aufklärung heißt ja, du sollst dich selbst bemühen, da kommen wir gleich nochmal drauf, deinen eigenen Verstand und nicht den Experten überlassen, die Bücher darüber geschrieben haben. Wobei das immer so ein kurioses Paradoxon ist. Kant schreibt ja, was ist Aufklärung? Bediene dich deines eigenen Verstandes und nicht des Verstandes, den Experten in Büchern niedergelegt haben. Das ist aber ein Gedanke, den ein Experte in einem Buch niedergelegt hat. Also müssten Sie ihn eigentlich ablehnen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Was aus diesem Gedanken nach der dramatischen Entwicklung der Physik im frühen 20. Jahrhundert mit der Möglichkeit der Atombombe entstanden ist, ist zum Beispiel in der Literatur das Drama von Dürrenmatt, die Physiker. Sie haben das sicher alle schon x-mal gesehen, davon gehört. Und in diesem Drama gibt es einen zentralen Satz, der immer wieder zitiert wird, der heißt, was alle angeht, können nur alle lösen. Das klingt natürlich vernünftig, da klatschen auch alle im Publikum, aber ich bin der festen Überzeugung, dass da etwas völlig Zentrales fehlt. Da fehlt ein Zwischenglied. Was alle angeht, sollten das mal alle verstehen, damit sie es alle lösen können und Entscheidungen für die Zukunft treffen können. Wenn ich keine Ahnung habe, was eine Blockchain ist, wenn ich keine Ahnung habe, wie eine ICE funktioniert, wenn ich noch niemals erklären kann, wie ein Radio angeht, wenn ich Nanotechnologie nur als Wort kenne, wenn ich von Digitalisierung nur denke, das wären 0 und 1 hintereinander gereiht. Wie soll ich denn darüber entscheiden, ob Digitalisierung an die Schule gehört? Wie soll ich denn darüber entscheiden, wie die Digitalisierung der Gesellschaft stattfinden soll? Wie das Genoprojekt, wie das durchführen soll? Also was alle angeht, sollten alle verstehen. Und das ist ja der Punkt, an dem ich glaube, dass der nicht gelingt, weil wir da an dieser Stelle einen großen Mangel haben. Das nennt man manchmal Bildungsmangel. Also ich bin überzeugt, dass in der Bundesregierung Ihnen kein einziger erklären könnte, wie ein Kernkraftwerk funktioniert, wie ein Radio funktioniert, wie ein Fernsehapparat funktioniert, wie ein Transistor funktioniert, wie man ein Handy einschaltet, warum die Eisenbahn überhaupt losfahren kann. was eine Blockchain ist, kein Mensch, aber die entscheiden über ihr Leben. Und das ist vielleicht, so die Frage ist, wie können wir das ändern? Mein Problem ist, und das ist jetzt eine vielleicht provozierende Äußerung, ich befürchte leider, dass Max Weber und seine Nachfolger uns zur Ahnungslosigkeit ermutigt haben. Und das ist hier. Also ich habe zitiert, Max Weber, wir haben keine Ahnung. Wer keine Ahnung hat, die Straßenbahn, sie macht sich in Bewegung zu setzen, braucht nichts davon zu wissen. Es genügt, wenn man weiß, wie man in die Straßenbahn einsteigt. Ich halte das für das genau entgegengesetzte Motiv der Aufklärung. Kant hat gerade gesagt, nicht den Experten fragen, sondern sich selbst überlegen. Natürlich muss ich nicht unbedingt erklären können, wie die Maxwell-Gleichung und elektromagnetische Felder aufbauen oder wie chemische Bindungen zustande kommen. Aber man muss nicht mal überlegen, was man von dem Funktionieren der Allgemeinheit wissen sollte, um einigermaßen entscheiden zu können über das, was wichtig ist. Ich meine, es gibt viele Bücher, die einem so einfachste Dinge erklären, wie die Seife den Schmutz findet und warum Frauen schneller frieren als Männer und sowas alles. Aber wer liest die denn wirklich? Und warum wird das nicht in der Schule unterrichtet? Warum verlassen Kinder die Schule, ohne die geringste Ahnung zu haben, warum das Straßenbahnnetz eine andere Frequenz hat als das Netz zu Hause? Nur mal um ein Beispiel zu nennen, um sie zu locken, darüber nachzudenken. Oder können Sie zum Beispiel, warum kann niemand erklären, also in der Schule, so ICE-Züge sind ja manchmal 20 Waggons lang. Da ist ein einziger Bügel, der an der Oberleitung geht. Und der fährt trotzdem mit los und dann läuft er 200 und stoppt ab. Wie macht er das mit dem einzigen Bügel? Also und wo ist eigentlich, und dann müssen Sie natürlich bei allem noch dahinter wissen, wo die Energie ist, aber Max Weber sagt, das brauchen Sie nicht zu wissen, der Experte weiß das. Und ich finde das nicht gut. Und ich finde, das wird übernommen, zum Beispiel von Jürgen Habermas, als er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat, hat er gesagt, die wissenschaftlich erforschte Natur fällt aus dem sozialen Bezugssystem von der lebenden, miteinander sprechenden Person heraus. Ich finde diesen Satz für skandalös. Dafür wird man eigentlich eingesperrt, für so einen Satz. Das ist eine Abschaffung der Aufklärung, das ist eine Verhinderung der Aufklärung. Und das ist sozusagen Obstruction of Justice, würde man im Englischen sagen. Und kein Mensch regt sich darüber auf. Ich habe das allen diesen Feuilletonisten geschrieben, sagen, ja, Habermas muss man nicht so ernst nehmen. Also ich meine, oder sowas ähnliches. Und er sagt dann eigentlich, er hat auch selbst keine Ahnung, wie die gewalttechnische Verfügung in den Konsens handelnder Bürger zurückgeholt werden kann. Ja klar, wenn er vorher rausschmeißt, braucht er sich nicht zu wundern. Ich finde, an dieser Stelle ist irgendwas ganz furchtbar schiefgegangen. Aber ich weiß nicht, was. Haben die Angst davor, darüber nachzudenken, wie elektromagnetische Wellen entstehen? Haben die Angst davor, über Wärme und Reibung zu sprechen? Haben die Angst davor, ganz einfache mechanische Erläuterung von der Straßenbahn, das ist jetzt nur die Straßenbahn. Jetzt erklären Sie mir mal das Auto. Also, es müsste doch jeder wissen, was ein Vergaser ist, oder jeder müsste wissen, was hinten beim Auspuff rauskommt. Aber Sie müssen nicht nur wissen, dass ein Auspuff ist, sondern was da rauskommt und was das einen Einfluss hat. Sonst wundern wir uns über alles. Also wir sind wirklich angehalten, ahnungslos zu sein. Und das hat Folgen in meinen Augen. Und die Folgen konnten Sie zum Beispiel neulich in Artikeln, die in der FAZ erschienen sind. Allgemein ist die Folge von diesen Aufforderungen zur Ahnungslosigkeit, dass die aufgeklärte Gesellschaft vertraut ist mit technischen Orakeln voller Geheimnisse. Zitat, die Leute nutzen immer mehr Geräte, die sie immer weniger verstehen, so kehren die Geister, die von der Vernunft einst vertrieben wurden, zurück. Genau das ist der Fall. Das Geheimnisvolle ist jetzt zurück, nur jetzt geisterhaft. Und das ist doch schlimm. Überlegen Sie mal, Sie wollten eine aufgeklärte, rationale Gesellschaft sein und Sie sind sozusagen von geisterhaften Dingen und Abhängigkeiten umgeben. Oder speziell beim illegalen Datenzugriff von Cambridge Analytica bei Facebook erlebt die Gegenwart eine Entwicklung, die in der selbstverschuldeten Unmündigkeit unserer Gesellschaft endet. Nicht nur das, nicht nur die selbstverschuldete Unmündigkeit von unserem Einzelnen, sondern der ganzen Gesellschaft. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft. Sie sind total abhängig. Und das verdanken wir der Aufforderung zur Ahnungslosigkeit aus der sozialwissenschaftlichen Abteilung. Das ist meine These, da können Sie jetzt schimpfen gleich darüber. Ich freue mich, ich sehe Sie schon vibrieren. Also ich finde, es ist ein ernsthaftes Problem dahinter. Ich glaube, es geht nicht so weiter, dass wir immer mehr Geräte nutzen, für die wir immer weniger Ahnung haben, vor allen Dingen weniger über die Folgen. Ich meine nicht nur Klimawandel, sondern alle Folgen, die Sie hatten, die Sie auch kennen, gesundheitliche Folgen, Arthritis an den Fingern und so weiter. So, also habe ich auch. Also ist ja nicht so, dass ich besser bin als die anderen. Ich benutze die Dinger ja alle auch, ich habe auch keine Ahnung. Aber ich weiß wenigstens, dass ich keine Ahnung habe. Es wird eine neue Variante von Sokrates. Ich weiß, dass ich keine Ahnung habe. Also dabei ist das moderne Paradox entstanden, dass ich gerne so ausdrücke, Menschen verstehen immer weniger und können zugleich immer mehr. Deshalb wird ja so oft davon gesprochen, dass wir wie Götter sind. Wir können sozusagen genetisch wie Götter agieren, wir können auch technisch wie Götter agieren, wir können künstliche Menschen machen, künstliche Intelligenz machen. Und da kommt dann das grundlegende Paradox von unserer Philosophie, aber ich weiß schon, ich sehe Sie schon, Sie springen gleich auf und drehen mir den Hahn ab. Es kommt eben gerade nicht darauf an, wie die Marxisten meinen, die Welt zu ändern. Das tut sie ununterbrochen. Was wirklich wichtig ist, es kommt darauf an, endlich mal die Welt zu verstehen. Und das ist der Punkt. Wir sind ahnungslos, wir können agieren, wir machen ununterbrochen, agieren wir. Die Welt ändert sich ununterbrochen durch unser Eingreifen. Wir schaffen ununterbrochen Neues. Neue Maschinen, neue Messen, neue Techniken, neue Kommunikationen, Neues, immer mehr, aber wir haben immer keine Ahnung, was da eigentlich passiert. Und deshalb ist der Satz von Marx zentral falsch, aber Sie können da mich gerne, ich weiß nicht, ich sage doch, es kommt wirklich darauf an, erstmal die Welt zu verstehen. Denn ändern tut sie sich ganz von alleine. Und das Problem bei dem Ändern ist allerdings ein anderes. Weil wir ändern, ist die Frage, ob wir wissen, in welche Richtung wir die Welt ändern wollen. Und den Eindruck hat man auch nicht. Und der israelische Historiker Yuval Harari hat ja ein schönes Buch geschrieben, Sapiens. Und der letzte Satz heißt, gibt es etwas Gefährlicheres als unzufriedene Götter, die nicht wissen, was sie wollen? Und ich vermute, dass er uns damit meint. Wir sind Götter, also wir können mit Gentechnik was ändern, wir können mit künstlicher Intelligenz was ändern, wir können mit anderen Dingen, wir ändern dauernd unheimlich viel, wir können die Welt sozusagen gestalten, wie wir wollen. Wir machen ja auch das Klima inzwischen selbst, wir machen das Wetter selbst, wir machen alles selbst, wir haben die Welt in unserer Hand und wir wollen die Welt besser machen oder so ähnlich. Aber das ist natürlich kein gutes Ziel. Was wollen wir eigentlich? Und das ist eine Frage, an der wir hängen bleiben. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man da raus aus dieser Falle? Ich könnte jetzt an dieser Stelle sagen, das hat Weber nicht gewusst, das hat Habermas nicht gewusst, das hat Yuval Harari nicht gewusst, das hat niemand gewusst. Wie soll ich das wissen? Rationalisierung ist doch eigentlich das Höchste, was einem passieren kann. Ich habe trotzdem einen Vorschlag, ich riskiere auch das. Ich glaube nämlich, dass der Soziobiologe Eckhard Voland das richtig schön beschrieben hat, einen Aufsatz geschrieben über die Unbelehrbarkeit des Menschen. Zur Natur von Menschen gehört es, außergewöhnlich lernfähig zu sein. Also Sie können Klavier spielen lernen, Italienisch lernen, Sie können Russisch lernen, Sie können Radfahren lernen, Skilaufen lernen, alles mögliche lernen. Aber dass Sie deshalb belehrbar wären, heißt das nicht. Also wie können Menschen jetzt so ihr Verhalten ändern, dass es zukunftsfähig wird? Also zum Beispiel eine einfache Verhaltensweise, zukunftsfähig zu werden, wäre auf Kinder und Nachwuchs zu verzichten. Aber wer tut das denn? Das ist auch völlig unserer biologischen Ursprung nicht angemessen. Wir triumphieren doch auf, wenn wir noch ein Enkelkind bekommen, immer mehr Kinder bekommen. Also wie kann man Menschen, und das ist jetzt die eigentlich spannende Frage, also wir gehen mal davon aus, dass wir lernfähig sind, aber unbelehrbar bleiben, wenn nicht was Besonderes passiert. Also die Rationalisierung, die Weber vorgeschlagen hat, hilft auf keinen Fall. Die Rationalisierung hat ja nur zur Atombombe geführt, zur Umweltzerstörung geführt, zu Klimawandel geführt und was sie alles noch haben. Also alles Mögliche. Die Rationalisierung gefällt uns nicht mehr. Aber jetzt müssen Sie was anderes als die Rationalisierung vorschlagen. Und was macht ein Historiker? Er geht zurück in die Vergangenheit. Ich kann keine zukünftigen vorschlagen, weil es ist nur Technik. Und aus dem 19. Jahrhundert stammt ein Vorschlag von einem Religionsphilosophen William James oder Psychologen. Um flexibel agieren und reagieren zu können, so William James in Darwin sagen, sollten die Menschen nicht weniger, sondern mehr ihren Instinkten vertrauen. Ein Instinkt ist natürlich jetzt ein Wort, das nicht mehr so populär ist. Ein Instinkt ist die Fähigkeit, sich so zu verhalten, dass gewisse Ziele erreicht werden ohne die Voraussicht dieser Ziele und ohne vorherige Erziehung und Erfahrung. Sie verhalten sich einfach richtig. Aber nicht so, dass sie vorher ein Examen machen, sondern einfach von Natur aus, durch ihren Instinkt, durch ihre Gefühle, durch ihr Herz, durch ihr Wollen einer besseren Welt, nicht durch ihr Planen einer besseren Welt. Und das ist jetzt die Frage, wie sieht so eine Instinktfähigkeit aus? Was ist zu tun, wenn die Rationalität Schiffbruch erleidet hat? Und das ist die Behauptung, die ja hinter diesem Versagen des Weberschen Ansatzes steht. Die Rationalisierung hat nicht weitergeholfen. Die Rationalisierung hat zur Atombombe und, was ich alles gesagt habe, geführt. Also wie kann man da weitermachen? Und da gibt es einen Vorschlag von dem Physiker Wolfgang Pauli. Ich habe da Bücher darüber geschrieben, der heißt von der Nachtseite der Wissenschaft. Also das ist eine ganz tiefe psychologische Komponente, die von William James dann herkommt. Der Satz heißt, nur eine instinktive Weisheit kann uns vor den Gefahren der Atombombe und der Umweltzerstörung retten. Und das ist natürlich ein uralter Kenntnisstand, der auf Blaise Pascal zurückgeht. Das Herz hat seine Gründe, von denen der Verstand nichts weiß. Nur müssen wir dem Herzen eine Chance geben. Ich bin ja auch der Meinung, dass man Wissenschaft so lehren sollte, dass man sie mit dem Herzen versteht. Ich meine damit Folgendes. Ich behaupte jetzt mal einfach, dass Sie Mozart vor allen Dingen mit dem Herzen verstehen oder Van Gogh vor allen Dingen mit dem Herzen verstehen. Warum nicht Heisenberg mit dem Herzen verstehen? Warum nicht Einstein mit dem Herzen verstehen? Sagen Sie mir bitte nicht, Sie verstehen die allgemeine Relativitätstheorie mit dem Kopf. Sagen Sie mir bitte nicht, Sie verstehen die Quantenmechanik mit dem Kopf. Und dann sagen Sie, ja, wenn ich sie nicht mit dem Kopf verstehe, verstehe ich sie gar nicht. Aber Sie verstehen auch Mozart mit dem Herzen. Sie verstehen Beethoven mit dem Herzen. Sie verstehen Rembrandt mit dem Herzen. Warum verstehen Sie nicht Physik mit dem Herzen? Das heißt, das müsste, und dann haben Sie sozusagen, wenn Sie das alles mit dem Herzen verstehen, die Entwicklung, die dazugehört, wenn Sie sozusagen sich in dieser Gemeinschaft durch ein herzliches Einverständnis wohlfühlen, dann kommt Ihr Instinkt zur Geltung, der Ihnen sagt, wie es richtig sein müsste, das behaupte ich jetzt mal. Nur benutzt das Wort Instinkt keiner mehr, weil die rationalen Ethnologen das ausgeklammert haben. Instinkt gilt sozusagen nicht mehr. Es gibt bestimmte Dinge, können Sie nicht einsetzen heute. Aber da glaube ich, dass die Menschen sozusagen mehr auf ihr Herz hören sollten, mehr ihren Instinkten, mehr ihren Gefühlen und mehr all diesen anderen Dingen trauen. Beider kann das natürlich beliebig schnell aus dem Ruder laufen. Also es ist nicht so, dass sie, nur wenn sie sagen, jetzt lasse ich den Verstand mal weg und benutze mein Herz, dass das dann besser ist. Und da ganz hinter dem Ganzen steckt ein ganz besonders kniffliges Problem, mit dem ich schließen möchte. Es gibt einen merkwürdigen Vers von Friedrich Hölderlin. Hast du Verstand und ein Herz, so zeige nur eines von beiden. Beides verdammen sie dir, zeigest du beides zugleich. Das ist seine Wahrnehmung der deutschen geistigen Landschaft um 1800. Er hatte ein Gedicht verfasst und an Schiller geschrieben. Und Schiller hat das abgelehnt. Können Sie sich vorstellen, Schiller lehnt Hölderlin ab. Das wäre mal was für einen Deutschunterricht. Und Hölderlin ist wütend, weil Schiller nur mit dem Verstand operiert, aber Hölderlin mit dem Herzen geschrieben hat. Und hast du Verstand oder ein Herz, so zeige nur eines. Also er hat natürlich auch richtig das Versmaß gefunden, deshalb musste er, hat er auch Verstand dabei gehabt. Aber Sie müssen, wenn Sie Verstand und Herz Schiller gegenüber zeigen, schmeißt er Sie raus, weil Schiller nur Verstand hat und kein Herz. Und viele Leute, dem wir zujubeln, haben nur Verstand, aber kein Herz. Was wir brauchen, sind Leute, die Verstand haben und Herz. Und dann würde wahrscheinlich, und was ich auch glaube, ist, dass Max Weber meinte, wir sollten nur Verstand haben und kein Herz. Jürgen Habermas meinte auch, wir sollen nur Verstand haben und kein Herz. Sie müssen Herz haben, Sie müssen ein Gefühl haben für die Welt, Sie müssen eine Empfindung haben für die Welt. Sie müssen sozusagen sich selbst in der Welt erleben. Und dann würde sozusagen die Möglichkeit bestehen, dass wir dann die Entscheidung treffen, die uns in irgendeiner Weise mit dem Ganzen zusammenführen. Aber da bin ich jetzt, ist natürlich jetzt eine schwierige Aufgabe, ich bin Historiker. Ich kann Ihnen in 100 Jahren sagen, ob die Entscheidungen, die Sie heute getroffen haben, sinnvoll waren. Ich schlage jetzt davor, wir kommen in 100 Jahren nochmal hierher zur 324. Veranstaltung in Ihrer Reihe und ich erkläre Ihnen dann, was richtig gewesen wäre, wenn Sie mir nur zugehört hätten. Ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. So, und jetzt sind Sie da.
Jetzt bin ich da. Ja, herzlichen Dank, Herr Fischer, für Ihre Ausführung. Sie gestatten, dass ich in 100 Jahren woanders bin als hier. Wird wahrscheinlich spätestens in 10 Jahren schon der Fall sein. Also werde ich nicht die 324. Veranstaltung schaffen. Ich denke mal, wenn ich es richtig rechne und wenn man mich lässt, diese Vortragsreihen bis zu meinem Eintritt in den Ruhestand zu machen, dann habe ich noch so 18 vor mir.
Gut, also.
Ja, ich könnte jetzt in ganz viele Details einsteigen und müsste Ihnen wahrscheinlich als Philosoph einfach sagen, an ein paar Stellen liegen Sie bei den Philosophen sehr weit daneben. Aber das ist eine alte Debatte
zwischen uns.
Sie haben Max Weber völlig falsch verstanden. Ich bin kein Habermas-Fan, aber das, was Sie da reingelegt haben, stimmt nicht. Ich könnte Sie jetzt zur Schnappatmung treiben, indem ich Ihnen sage, Habermas sagt genau das, was Sie sagen. Aber da müssen wir nicht in die Details gehen. Das ist
ja, dann ist doch gut. Dann sagen Sie mir doch, zeigen Sie mir die Stellen. Bin ich sofort der Meinung?
Also erstens, die Entzauberung der Welt hat bei Weber einen vollkommen anderen Denkansatz. Da geht es um den Wandel oder den Übergang vom Mythos zum Logos.
Okay.
Ja, das ist eine andere Geschichte, als die Sie gerade erzählt haben. Hat mit Wissenschaft als Beruf nur ein bisschen was zu tun. Das da ist bei Habermas, nochmals, kein Habermas-Freund, ich habe keine Aktien bei Habermas. Das, was da steht, ist genau das, was Sie sagen. Er sagt, Die Menschen verstehen das nicht mehr. Das steht da. Und das haben Sie heute
ermutigt
versucht.
Er gibt Ihnen keinen Ratschlag, das zu verstehen.
Das ist doch kein normativer Satz. Das ist ein deskriptiver Satz. Das ist ein Unterschied.
Ja, was folgt daraus bei Ihnen nichts? Also er konstatiert das und alle klatschen an dieser Stelle, weil sie dafür sind, brauche ich auch nicht zu verstehen. Das steht ja bei Weber. Weber steht extra, Sie brauchen das nicht.
Bei Habermas klatscht erstmal gar keiner, weil wer liest schon Habermas?
Da kann ich nichts dran ändern. Also ich auch nicht mehr.
Das ist schon ziemlich anstrengend. Sei es drum. Nein, also sorry, nochmals, ich bin weit weg von Habermas, aber an der Stelle verstehen Sie ihn, glaube ich, wirklich falsch. Er versucht da was zu beschreiben, was dem ganz ähnlich ist, was Sie beschrieben haben. Nämlich, dass wir von dem, was Wissenschaft, was Technik mit uns macht in der Welt, tatsächlich nichts mehr erklären können und nicht verstehen. Das steht da.
Okay, aber dann, ja, okay. Ja, dann freue ich mich.
Jetzt haben Sie einen neuen
Freund gefunden. Jetzt haben wir einen neuen Freund gefunden. Jetzt kann ruhig das demnächst anders aus. Aber an dem Tatbestand ändert sich nichts dran.
Das ist eine andere Diskussion, klar.
Also wir bleiben ahnungslos. Und wir haben keinen Weg gezeigt bekommen, wie wir die Ahnungslosigkeit aufheben. Die Bildungsprogramme der Schulen nicht.
Ja, also das Thema ist natürlich sehr, sehr alt. Sie haben ja schon einen der ältesten Kronzeugen heute Abend erwähnt, nämlich Sokrates. Der Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß, hat natürlich genau den Hintergrund. Wir haben an der Stelle eine ganze Menge an Bezügen, schon länger als 100 Jahre, die uns sagen, dass wir da vieles nicht verstehen. Von Heidegger, den wir vor 2-3 Wochen hier vorgestellt bekommen haben, stammt dieser schöne Satz, die Wissenschaft denkt nicht. Ja? Was meint er damit? Sie stellt ihre Voraussetzungen nicht in Frage. Sie ist sozusagen Zweckrationalität, die innerhalb eines bestimmten Bezugssystems zu denken, rational zu denken weiß, aber nicht Fragen stellt, die dem vorausgehen. Ja? Also wenn Sie, was weiß ich, eine technische Wissenschaft beispielsweise studieren, dann ist am Ende Ihre Kompetenz nicht zu fragen, ist die Technik, die ich jetzt beispielsweise mitentwickle, gesellschaftlich sinnvoll oder nicht. Das ist nicht Gegenstand dieser Wissenschaft. Darin erwerben Sie keine Qualifikation.
Ja.
Ja? Das ist ein altes Phänomen. Ja? Das war mit ein Grund, warum im früheren Bildungssystem, denken Sie an das Humboldtsche Bildungsideal, an Hochschulen als Eingangsvoraussetzung beziehungsweise in den ersten Semestern zuerst einmal Studium Generale betrieben wurde oder manchmal hieß es Philosophikum oder Studium Fundamentale, wo alle Philosophie und Rhetorik studiert haben, weil das die beiden großen Bildungstraditionen des Abendlandes sind. Das machen wir nicht mehr. Ja, klar, deswegen sind die Instrumente, diese Fragen zu stellen, leider nicht mehr so verbreitet, wie sie womöglich mal waren bei akademisch gebildeten Menschen. Ja, das ist so.
Ja, ich höre Ihnen zu.
Also,
Ja, Sie haben jetzt keine Frage gestellt, da brauche ich auch nicht zu antworten.
Nee, genau. Ich will ja kein Co-Referat machen. Ich habe ja eingangs gesagt, ich könnte jetzt an vielen Details ummäkeln und Ihnen zeigen, dass Sie an ein paar Stellen einfach die Autoren vielleicht nicht ganz so auslegen, wie ich das machen würde, aber das ist ja ein altes Spiel. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Deswegen diskutieren wir jetzt mit dem Publikum und geben Ihnen die Chance, einzusteigen. Ein junger Mensch meldet sich als erster. Dieser Abend ist sowas von großartig.
Haben Sie schon gesagt, dass Sie die Fragen wiederholen müssen?
Ja, das werde ich jetzt sagen, damit das auch weiß. Ich werde die Fragen, die Sie stellen, wiederholen, damit wir sie auf der Aufnahme nachher drauf haben. Wir können leider nicht mit einem Saalmikrofon agieren. Also stellen Sie Ihre Frage und ich werde sie wiederholen. Ist es überhaupt möglich, die Technik, von der Sie ja sagen, wir verstehen sie nicht, zu verstehen? Wo können wir da ansetzen? Ist das in der Schule der Fall oder sonst wo?
Also das ist eine wunderbare Frage. Wir müssen sozusagen den Pädagogen oder den Schulämtern stellen, die ja die Unterrichtsvorgaben für die Schulen machen. Oder ich glaube, dass man sowas wie ein Verständnis der Technik erreichen kann, wenn man sie einbettet in die Gesamtentwicklung der Kultur, die wir haben. Also Technik findet ja nicht losgelöst von irgendwelchen politischen, kulturellen oder sozialen Ereignissen statt. Und dann gibt es in der Technik immer also Ergebnisse, die aber eine lange Geschichte vorweg haben. Also zum Beispiel die Digitalisierung fällt ja nicht vom Himmel, sondern geht auf Leibniz zurück und da viele Gedanken, wie man Rechenmaschinen baut. Wenn man solche Zusammenhänge historischer Art sehen würde, wenn man sehen würde, wie gewissermaßen Menschen im Laufe der Geschichte, ohne ein bestimmtes Ziel zu haben, also das Ziel, ein Handy zu produzieren, aber immer weiter an beantwortbaren Fragen gearbeitet haben. Und wenn man das versteht, wie sozusagen der technisch orientierte oder der wissenschaftlich orientierte Mensch im Laufe der Geschichte die Kenntnisse einer Gesellschaft verbessert hat, dann würde man verstehen können, was mit der Technik heute passiert. Weil dann kann jeder sagen, aha, ich möchte jetzt diesen modernen Aspekt verstehen. Also ich möchte jetzt verstehen, wie Transistoren funktionieren. Ich möchte jetzt verstehen, wie Energieübertragung funktioniert. Ich möchte jetzt verstehen, wie elektromagnetische Wellen zu Radiowellen werden oder also zu Radioübertragungen führen. Aber dazu sollte man wissen, was in der gesamten menschlichen Geschichte für eine Dynamik und Interesse gesteckt hat. Und deshalb habe ich ja meinen Vorschlag gemacht, dass man einen Aufsatz schreibt, Wissenschaft als Geschichte. Weil ich glaube, dass unsere Geschichte, also das, was uns in die Gegenwart geführt hat, vor allen Dingen von der Wissenschaft geprägt ist und dass wir darüber am wenigsten informiert werden. Aber wenn wir sozusagen den historischen Hintergrund, warum ein Kepler gearbeitet, warum ein Newton gearbeitet hat und wie das dann in der Romantik später weitergegangen ist, was da für Fragen eigentlich waren, wenn man die verstehen, nachvollziehen könnte, finde ich, dann kann man auch die moderne Technik verstehen, die auf diesen Punkt kommt. Dann kann man auch die Folgen besser erörtern. Und das ist aber ein großes Programm, das in den pädagogischen Rahmen, der im Augenblick zur Verfügung steht, nicht hineinpasst.
Ich gebe Ihnen einen Tipp. Also zum einen, ich fasse mal zusammen, ich würde sagen, Sie sagen, wenn wir die Geschichte der Technik verstehen, dann haben wir eine bessere Chance, die Technik zu verstehen.
Wenn wir die Technikgeschichte lehren und vorstellen würden. Verstehen ist was anderes.
Gut, also es gab mal einen Anglisten an, ich glaube, der Universität Hamburg, der hieß Dietrich Schwanitz. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Bildung, alles, was man wissen muss. Und dieser Mensch hat dieses Buch gelesen und sich furchtbar geärgert, weil da nämlich nichts über Technik drinsteht und nichts über Naturwissenschaft. Dieser Herr unterstellt dem Schwanitz, der mittlerweile tot ist, sich also nicht mehr wehren kann, auch, dass der das mit Absicht gemacht hat. Dass der Technik und Wissenschaft und so weiter, Naturwissenschaft gar nicht so sehr schätzte. Was hat der Mann gemacht? Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Die andere Bildung. Ja? Und da versucht Herr Fischer zu vermitteln, was wir vielleicht davon auch verstehen sollten, um gebildete Menschen zu sein. In seiner Sicht bin ich zum Beispiel völlig zu Recht, weil ich all das nicht weiß, kein gebildeter Mensch. Ja? Ich habe mich aber auch noch nie dafür gehalten. Gut, also jedenfalls haben Sie einen Buchtipp, lesen Sie es mal und danach lesen Sie den Schwanitz und dann sind Sie aber sowas von aufgestellt, dann läuft es gut.
Da oben haben wir. Also ich musste nur eine noch mal, wenn der Schwanitz nur geschrieben hätte, ich erzähle euch jetzt was von Shakespeare, von Goethe, von Rembrandt und so weiter, dann hätte ich ja nichts dagegen gehabt. Aber er hat explizit geschrieben, dass die Naturwissenschaften nicht zur Bildung gehören, dass man nicht wissen muss, was Relativitätstheorie ist, dass man nicht wissen muss, dass man nur wissen muss, wo Borussia Dortmund in der Tabelle steht. Alles andere nicht. Der Satz hat mich geärgert. Sonst hätte ich gesagt, Turnit war nett, aber so ein Satz ärgert mich dann. Und dann habe ich mit ihm diskutieren können, sofort, und dann hat er als Replik gegeben, Regt euch doch nicht so auf. Ihr seid doch in den Medien und beim Geldgeben viel besser verbreitet als wir. Ihr kriegt doch viel mehr Geld für eure Forschung als wir Anglisten. Da ist ein schönes Problem angesprochen, was ich aber jetzt einfach Ihnen nur...
Da hat er nicht ganz Unrecht.
Was ich Ihnen jetzt verbiete, weiterzufahren.
Das heißt, jetzt wissen Sie wieder einen Satz, mit dem Sie den Mann zünden können wie eine Rakete. Also, Jani sagen, Technik und Naturwissenschaft gehört nicht zur Bildung. Da haben wir eine Wortmeldung.
Also Sie haben völlig recht.
Also Sie wenden ein, die Zeit der Universalgenies ist mit dem 18. Jahrhundert im Grunde zu Ende gegangen. Niemand kann mehr bei der Ausdifferenziertheit der Wissenschaften in jedem Gebiet, auch nur in seinem Fachgebiet wirklich überschauen, was da passiert. Wie soll das denn möglich sein? Würde es nicht vielleicht reichen, wenn wir uns über Grundlagen verständigen, aber der Anspruch, vertieftes Wissen da zu entwickeln, geht zu hoch. Deswegen bleibt uns ja nur auf eine gewisse Art, uns mit der Ahnungslosigkeit zu arrangieren.
Also Sie haben gesagt, dass ich das als Vorwurf meine. Es klingt so natürlich, aber ich finde das eher als melancholische Feststellung. Also ich finde das auch, und ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Jetzt haben Sie den Vorschlag gemacht, so ein Grundwissen zu vermitteln. Der andere Vorschlag heißt, dass es so etwas wie einen Kanon gibt, dass man sagt, man sollte die Gesetze kennen, man sollte die Regeln kennen. Aber da fangen Sie mal an. Versuchen Sie mal irgendjemandem beizubringen, wie ein Kanon in der Naturwissenschaft aussehen kann. Die können sich ja niemals einigen in der Bildungslandschaft, wie ein Kanon in der Literatur aussieht. Jetzt versuchen Sie mal zu sagen, was eigentlich gewusst werden sollte oder verstanden werden sollte. Und dann müssen Sie doch Wissen und Verstehen unterscheiden. Also ich finde, die Aufgabe ist grandios. Die Aufgabe ist gigantisch. Ich kann sie nicht lösen. Aber für mich ist das eine Aufgabe. Und wir können nicht so tun, als ob wir jetzt wir lösen das Problem mit der Bildung, wenn wir eine Ministerin einsetzen, die keine Ahnung davon hat, dann lösen wir das wahrscheinlich, weil die vielleicht die größte Intelligenz hat. Ich weiß nicht, was der geeignete Weg ist. Ich weiß auch nicht, also mich stört da nur zum Beispiel in der jetzigen Debatte, was man lernen muss, dass plötzlich, Herr Friedrich hat soeben von der Bildung von Schmarrnitz gesprochen und meiner anderen Bildung, nachdem dieses Thema groß war, war die Sau durchs Dorf getrieben und seitdem reden wir nicht mehr von Bildung, sondern von Kompetenzen. Jetzt müssen wir alle kompetent werden, also ich weiß gar nicht, was man, und das lenkt aber wieder nur ab, weil Kompetenz kann man einfach definieren, da kann man was bilden. Ich glaube, dass ein ganz tiefes, grundlegendes Problem dahinter steckt, wie man das Verständnis, also das, was Sie Grundwissen nennen, Grundlagen, aber wem trauen Sie das zu? Und was man natürlich denken würde, ist, dass, also was man meinen Anlass, also, was ich gerne betonen würde, ist, ich würde gerne, dass man in den öffentlichen Medien weniger über die Finanzierung der FDP oder der AfD spricht, sondern mehr über die Grundlagen, die zur Wissenschaft führen. Also mir ist zum Beispiel völlig unverständlich, wenn die Nobelpreise vergeben werden, warum da nicht eine Talkrunde über Nobelpreise gemacht wird. Das schaffen die einfach nicht. Mir ist zum Beispiel unverständlich, letzte Woche ist der DFG-Kommunikatorpreis vergeben worden. Die reichste Forschungsgesellschaft der Welt vergibt einen Preis für den Kommunikator. Haben Sie davon was in der Tagesschau gehört? Nein, aber wenn der Ludwig-Börne-Preis vergeben wird, dann wird sogar der Redner gezeigt, wie er eine Rede hält. Ich finde, das ist alles völlig schief. Wir müssen viel mehr über Forschung, Komplikation und Komplikationsmöglichkeiten und dann Verständnisfragen sprechen. Und das dürfen wir nicht irgendwelchen amateurhaften Moderatoren überlassen. Und da weiß ich, aber ich könnte Ihnen jetzt nicht sagen, wie man das organisieren kann. Ich bin einer, der sitzt zu Hause, wartet auf das Mittagessen und schreibt ein neues Buch. Aber ich bin insofern verantwortungslos. Aber insofern kann ich nicht raushören. Aber die Frage, die Sie stellen, halte ich für ganz relevant und für die Zukunft dramatisch wichtig.
Sie möchten nachfragen kurz? Ja. Also Sie sagen beispielsweise, die Begriffe in der Physik lassen sich nicht als Was-ist-Frage klären, sondern höchstens über ein Wie beschreiben. Ja?
Da hätte ich sogar einen Vorschlag. Dann sind wir doch mutig und sagen, dass wir nicht wissen, was das ist. Wir wissen nicht, was Energie ist. Wir wissen nicht, was Licht ist. Wir wissen nicht, was eine Welle ist. Wenn Sie nämlich etwas nicht wissen, interessiert das die Leute viel mehr, als wenn sie etwas wissen. Denn wenn sie etwas wissen, hat der Weber gesagt, fragen Sie den und dann brauchen Sie nicht mehr zu fragen, weil er das ja schon weiß. Wenn wir aber zugeben würden, dass wir nicht wissen, was ein elektromagnetisches Feld wirklich ist, dass wir nicht wissen, wie Energie zustande gekommen ist, wenn wir nicht wissen, wie Wärme in Bewegung umgesetzt wird, also natürlich können Sie das berechnen, aber das Berechnen heißt nicht, dass Sie es wissen. Wenn wir diese Art des Nichtwissens sokratische Art des Nichtwissens als Staunen und Wundern in die Schulen einführen würden, statt des Abfragens von Gleichungen, die berechnen, wie ein Ball gegen eine Scheibe fliegt oder so etwas, dann wären wir weiter. Also das wäre vielleicht der einfachste kleine Schritt. Hinweisen darauf, dass wir das meiste eben nicht wissen. Aber das wusste schon einer vor uns. Ja. Aber ein sehr guter Punkt. Vielen Dank.
Vielleicht als kleiner Hinweis in der philosophischen Logik gibt es den Bereich der Definitionslehre. Und da wird unterschieden zwischen ganz unterschiedlichen Arten etwas zu definieren. Und da wird auch klar gemacht, dass nicht jede Art für jede Frage und jeden Gegenstand sinnvoll ist. Also die Was-ist-Fragen sind selten zu klären.
Ja, ja.
Aber Sie haben sich gemacht. Sie sagen, es ist eine Tragödie, dass noch nicht mal mehr Grundlagen, einfachstes Wissen von Physik und Chemie vorhanden ist. Und das sollte es doch bitte schön geben. Dann sind Sie zu dem Thema Elektromobilität gesprungen, versuchen daran zu zeigen, dass wir im Grunde nicht so recht wissen, was wir tun und was wir uns da überlegen, dass zum Beispiel niemand darüber nachdenkt, woher die nötigen Rohstoffe denn kommen sollen, die man da einsetzt, und das sei ja für Sie ein ganz grundsätzliches Problem und Thema.
So. Also grundsätzlich finde ich das auch unbedingt bedauerlich. Ich habe das auch mein ganzes Leben lang erfahren, dass Leute stolz darauf sind, wenn sie in Mathe nicht sich auskennen, wenn sie Chemie, man immer wissen, also wie man berechnet, dass eine Bindung entstehen kann und solche einfachen Dinge oder Katalysatoren, nicht verstehen. Aber wehe, man weiß nicht genau, wann Mozart gelebt hat oder so. Aber dann, ich bin nicht so ganz sicher, dass die Leute das auch wissen. Inzwischen glaube ich, also es gibt ja so einen Zwei-Kulturen-Streit seit den 50er, 60er Jahren. Da wird dann gesagt, dass die Leute wüssten zwar alle Shakespeare, kennten alle Shakespeare-Sonette, aber niemand kennt den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Ich bin nicht der Meinung, dass das richtig ist. Ich glaube, dass die Leute weder den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik noch Shakespeare-Sonette kennen. Wir haben nur den Unterschied, dass bei Shakespeare-Sonetten eine Person auftaucht. Und die Wissenschaft schafft das nicht, Personen in das Zentrum zu rücken. Also wenn Sie fragen, auch bei Spanitz, was er mitteilt, dann teilt er Ihnen nicht Malstile mit, sondern oder Kompositionsstile, sondern er sagt Ihnen, wann Mozart gelebt hat, wann Rembrandt gelebt hat, wann Beethoven gelebt hat und in welchen Zeiten das war. Und sodass man sich mit der Person identifizieren kann. Und bei der Naturwissenschaft kommen die nicht vor. Und das sehen Sie zum Beispiel, also jetzt ein ganz persönliches Beispiel, das von Neid nur so platzt. Es gibt ein Buch, das heißt Die philosophische Hintertreppe, das hat 2 Millionen Exemplare verkauft. Und ich wollte ein Buch schreiben, das heißt Die wissenschaftliche Hintertreppe. Ich durfte das noch nicht mal so nennen. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Aristoteles, Einstein und Co. Und ich bin froh, wenn das 10.000 verkauft hat. Das ist der Unterschied. Aber das ist irgendwie, haben wir es nicht geschafft, die Menschen, die Wissenschaft machen, und Wissenschaft wird von Menschen gemacht, so interessant zu machen wie die Menschen, die dichten, die komponieren, die malen. Das wäre zum Beispiel ein Schritt, weil ich glaube, dass das Interesse von Menschen über den Menschen kommt, nicht so sehr über die Kunst oder über die Wissenschaft. Und wie wir das machen könnten, also da, ich habe da große Mühe mir gegeben. Jetzt mache ich im September noch einen letzten Versuch. Da halte ich einen Vortrag in Düsseldorf, der heißt Sex in Science. Da will ich sagen, dass das ganze wissenschaftliche Leben nur darauf ankommt, die richtige Sexualpartnerin zu finden. Und dann kommt man zu der Erkenntnis und dann erkläre ich Ihnen auch, wie Sie auf die Doppelhelix kommen, auf die Relativitätstheorie. Sie müssen nur die richtige Freundin haben. Und das wird wahrscheinlich den Durchbruch liefern.
Vielleicht nur, um ein paar Dinge aufzuklären und ein bisschen anders anzuschauen. In Deutschland werden Gedichtbände nicht mehr gedruckt. Wenn ein Roman über 1000 Exemplare verkauft, gilt er als ein Bestseller. Also wenn Sie 10.000 verkauft haben, herzlichen Glückwunsch, das ist in diesem Land ein Riesenerfolg, ja, und kein Misserfolg.
Über 15 Jahre.
Ja, Wilhelm Weischedel ist auch ein bisschen länger unterwegs als Sie. Und der hat zu einer Zeit seine philosophische Hintertreppe veröffentlicht, als noch gelesen wurde. Ja, und als das eine ganz typische Einführungslektüre in ein Studium war. Heute können Sie auch Philosophie studieren, ohne ein einziges Buch zu lesen.
Ja.
Vielleicht noch als Grundsatzbemerkung. Ich glaube ja tatsächlich, das ist eine Beobachtung von mir, egal wen Sie fragen, jeder hat das Gefühl, meine Wissenschaft, meine Kunst, meine Herkunft wird immer überhaupt nicht gewürdigt. Ich kann Ihnen sagen, ich bin hier an der Technischen Hochschule, als Philosoph, als Rhetoriker. Haha, wie lustig. Ich kann Ihnen sagen, ich kann mich vor Anerkennung überhaupt nicht retten. Und es ist wirklich so, dass mir Rattenschwänze an Studenten hinterherlaufen und jeder Kollege meinen Namen kennt und mich auf der Straße begrüßt und so weiter. Nein, es ist halt so. Wir interessieren uns für die Bereiche, die uns interessieren und haben meistens den Eindruck, den Rest der Welt interessiert es nicht. Es gibt vielleicht einfach zu viele Bereiche, für die man sich interessieren könnte. Aber ich würde Ihnen tatsächlich an der Stelle recht geben, ich würde es vielleicht in meinen Worten formulieren, ich glaube, dass wir uns über die Narration der Wissenschaft Gedanken machen müssen. Wir müssen Geschichten erzählen, die erreichen Menschen. Das tun sie ja.
Also zum Beispiel, es gibt ja den großen Literaturpass Marcel Reich-Ranicki, der hatte ein literarisches Quartett. Und als der das zurückfuhr, da habe ich alles in Bewegung gesetzt, um das zu ersetzen durch ein wissenschaftliches Sachbuchquartett. Und das, ich finde, es gibt so viele gute Sachbücher, es gibt so viele gute Autoren und es gibt so viele gute Kritiker dazu. Und ich habe sogar die Mannschaft zusammengetrommelt, ich habe die hingebracht. Die wollen das nicht, die sagen, das guckt kein Schwein an. Ich meine, das sagen dann die Fernsehgewaltigen. Was soll ich dagegen tun? Was hat man eingeführt? Ein philosophisches Quartett.
Ja, was denn sonst? Ja, aber nein, das hat ja auch kein Schwein angeguckt. Und wenn, dann nicht, weil es um Philosophie ging, sondern nur, weil es um Show ging. Und das war das Gleiche bei Reich-Ranicki. Das hat man angeguckt, weil es eine Show war, nicht weil man sich für Literatur interessiert hat. Derjenige, der sich für Literatur interessiert hat, hat es eher nicht geguckt.
Aber jetzt haben wir ein kniffliges Thema.
Wir haben hier, ich freue mich immer, junge Leute stellen Fragen, eine Frage. Bitteschön. Also Sie werfen den wichtigen Begriff der Neugier hier in die Diskussion und sagen, das ist eigentlich ein natürlicher Impuls, das sieht man an den Kindern schon, aber das Bildungssystem neigt womöglich dazu, uns die Neugier ein bisschen abzugewöhnen und da sollten wir ansetzen und wieder anknüpfen.
Also ich gebe Ihnen vollkommen recht. Und zwar, dazu habe ich sogar einen Standardsatz, den ich in die Welt rausschreien kann, sobald ich die Gelegenheit habe und ich danke Ihnen für die Gelegenheit. Der Satz heißt, Kinder kommen ästhetisch neugierig in die Schule und werden begrifflich gelangweilt nach Hause geschickt. Ästhetisch neugierig heißt, die haben das, was Sie gesagt haben, die haben beobachtet, wie die Wolken sich bewegen, wie das Wasser wackelt, wie die Blüten im Frühjahr kommen, wie die Bienen dann sich bewegen, wie das summt und brummt und wie das Licht leuchtet, glänzt und glitzert und alles sowas. Und dann kommen Sie in die Schule, dann sagt der Lehrer, das ist ein Spiegel und das ist das Reflexionsgesetz. Und das wird alles auf Einfallswinkel gleich Aussatzwinkel und schon schlafen Sie ein. Gehen nach Hause und haben kein Interesse mehr am Licht. Das meine ich dann. Aber ich habe ja, Herr Friedrich hat ja freundlicherweise darauf hingewiesen, ein Buch geschrieben, Die andere Bildung. Und das hat in gewisser Weise die Kultusministerien beunruhigt. Und ich bin dreimal eingeladen worden, bei irgendwelchen bayerischen, nordrhein-westfälischen oder sowas Büros zu sitzen. Da sind dann 30 Leute, die diese Abituraufgaben und Ähnliches machen. Und ich habe dreimal vorgetragen, was ich gerade gesagt habe, dann nur etwas ausführlicher. Und dann dreimal hieß es am Ende, was der Fischer gerade gesagt hat, das haben wir noch gar nicht verstanden, aber wir ändern, glaube ich, nichts. Aber da ist irgendwas vergeblich, da ist irgendwo eine Bürokratieblockade, aber da bin ich jetzt nicht der Fachmann. Ich gehe dann weg und mache wieder was anderes. Und da müsste man natürlich mal nachhaken. Also wie kommt das? Zum Beispiel, dass Kinder, ich glaube, das Problem ist, die Schule muss Leistungsnachweis bringen. Und da müssen sie, wenn sie mit denen spazieren gehen und die Kinder einfach erzählen lassen, wie schön sie das Spiegeln der Sonne auf dem Wasser oder das Rauschen der Blätter finden, da können sie keine Note für geben. Und da müssen sie gehen, da müssen sie irgendeine Aufgabe formulieren und dafür können sie dann, und sonst kommen die Eltern mit dem Rechtsanwalt an oder sowas Ähnliches. Also die Schullehrer werden ihnen da alle möglichen Schwierigkeiten erklären, aber ich glaube, dass man da unheimlich viel tun kann, weil der ursprüngliche Antrieb des Wissens ist Neugierde, aber das wissen Sie ja selbst. Das brauche ich ja nicht zu sagen. Aber ich glaube eben, Kinder kommen ästhetisch neugierig in die Schule und werden begrifflich gelangweilt nach Hause geschickt.
Und Ahnungslosigkeit hat den Vorteil, dass man nichts ändern muss, wie Sie gerade gesagt
haben. Ahnungslosigkeit hat Vorteil. Thomas Mann hat die Ahnungslosen beneidet.
Ja, das sagt man so. Ich glaube aber, dass er nicht tauschen wollte.
Nein, das...
Sie hatten noch einen.
Herr Fröhlich, lassen Sie mal einen Satz für mir gelten.
Ich stimme Ihnen fortwährend zu, Sie merken es nun. Wir haben einen anderen Diskurs. Also, Sie sagen, ich bin nicht in der Lage, diese Detailfragen jeweils zu erfassen und so weiter. Da habe ich nicht die nötigen Grundlagen im Gepäck. Ich habe aber andere Grundlagen auf der Basis meiner humanistischen Bildung, zum Beispiel eine Wertorientierung, die mir hilft, ein paar Fragen zu stellen und womöglich mich an die richtigen Experten zu wenden. Und das ist doch vielleicht auch ein Konzept. Ist es ein Konzept?
Sehr gutes Konzept. Also ich meine, natürlich müssen wir Experten fragen. Wir können, also wenn Sie krank sind, früher gehen Sie zum Kräuterweiblein und heute gehen Sie zum Arzt, also der Experte. Oder wenn Sie im Auto kaputt ist, dann fragen Sie nicht den Nachbarn, ob der zufällig einen Schraubschlüssel hat, sondern Sie fahren in die Werkstatt. Es ist vieles, wo Sie einen Experten brauchen. Aber ich denke, jetzt fragen Sie mich nach einer, also es ist wirklich eine gute Frage, schwierige Frage. Die Welt, in der wir leben, ist, das Wort haben Sie sicher auch schon mal gehört, komplex. Sie war mal einfacher und jetzt sind sehr viele Feinheiten dazu machen und wir sind alle in dem Sinne überfordert. Und die Frage ist, wie kann man das in einem Gemeinwesen mit möglichst wenig Ungerechtigkeit und Ungleichheit so auffangen? Also die Schwierigkeit besteht darin, dass wir Gemeinwesen heißt, dass wir Landtagsabgeordnete oder Bundestagsabgeordnete haben, aber wenn Sie zu denen gehen, erfahren Sie wahrscheinlich auch nichts da drüben. Und dann gehen Sie wieder, kommt ein Ausschuss, der irgendwas weiß. Und so dass das ganze Entscheiden darüber verschwindet in irgendwelchen Gremien. Und man erlebt das ja jetzt mit selbst bei Volkswagen, weiß ja gar keiner, wer die Software eigentlich geschrieben hat. Ist plötzlich war die da. Also Sie können ja selbst in so einem kapitalistisch, technisch durchorganisierten Werk nicht rausfinden, wie eigentlich die Abläufe sind. Und wie soll das denn, wie sollen Sie jetzt die Abläufe in so einer komplizierten Demokratie finden? Also da sehe ich eine Schwierigkeit dahinter. Und, aber also eine größere, grundlegende Schwierigkeit über das Gemeinwesen. Die andere größere und grundlegende Schwierigkeit, die Sie angesprochen haben, ist, welche Werte schätze ich eigentlich? Also ist Gleichheit oder Gerechtigkeit oder Ungleichheit, also wie behelfe ich dabei? Also ist es so, es gibt den berühmten Wissenschaftsphilosophen Paul Feyerabend. Wenn der einen Vortrag gehalten hat und es kam so eine Frage, dann sagte er, ich könnte Ihnen die Antwort geben, wenn ich mein Taxi warten würde. Ich muss leider jetzt gehen. Also das ist eine wunderbare Frage, die wird uns unser Leben beschäftigen. Ich sollte Ihnen nur gar nicht erst versuchen, eine Antwort zu geben, wenn mein Taxi warten würde.
Nun gut. Ich wusste gar nicht, dass ich Ihnen ein Taxi bestellt habe.
Bei ihm würde ich sagen, mein Bier war. Also ich meine, haben Sie das mal erlebt? Der hat das wirklich mal gemacht in der ETH, Saal voll. Und da kam mir wirklich die entscheidende Frage, ob er erklären kann, warum was an der Kunst'schen Theorie der Revolution falsch ist. Er sagte, da tut mir leid, das ist eine gute Frage, aber mein Taxi war.
Immerhin, also ich glaube, Feierabend ist an ein paar entscheidenden Stellen ausgebüxt, aber vielleicht. Immerhin mit Stil.
Ja. Also ich finde das ja, ich habe es ja hoffentlich so ausgedrückt, dass ich das also sympathisch finde.
Ja, klar. Nein. Womöglich ist das zumindest ein Ansatz. Ich würde Ihnen aus meiner Warte zustimmen. Ich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, uns tatsächlich zu Experten für alles zu machen. Ja? Und dass wir natürlich aus dieser Situation nicht herauskommen, uns auch darauf verlassen zu können und zu müssen, dass andere etwas besser wissen als wir. Ja, und das vertieft verstanden haben und so weiter. Ich mache an der Stelle immer gerne einen Scherz und sage, ich bin Hobbychirurg. Ich bin Spezialist für Blinddarme. Also wenn Sie mal ein Problem haben, kommen Sie zu mir. Ich mache das gern. Ich habe immer dabei mein Schweizer Offiziersmesser, das geht ratzfatz. Ich glaube, Sie werden davon keinen Gebrauch machen. Ja? Schade eigentlich, ich würde es wirklich mal probieren. Aber nein, es ist doch klar, dass wir an einem gewissen Punkt in so einer hochdifferenzierten Gesellschaft, Wissensgesellschaft, in der wir stecken, tatsächlich über viele, viele, viele Dinge nicht Bescheid wissen können. Das riesige Meer unseres Unwissens ist mit Sicherheit viel, viel größer als die kleinen Inselchen unseres Wissens. Und das wird auch so bleiben. Natürlich ist die Frage, mit welchem Konzept kommen wir da voran. Ich denke, wenn wir lernten, kritisch zu sein und nicht immer uns auf Experten nur zu verlassen, sondern vielleicht auch mal den Zweiten zu befragen und dann zu verstehen, wie die unterschiedlich gepolt sind und so weiter, ja, und ein paar Instrumente dieser Art uns aneignen, dann ist das zumindest ein kleiner Schutz. Letztendlich ersetzt das das eigene Wissen nicht, aber aus der Falle kommen wir nicht raus. Das ist so. Sie kommen aus dieser Falle hier durchaus heraus, weil wir jetzt einfach Schluss machen, aber erstens möchte ich Herrn Fischer danken für den Vortrag und Sie ermuntern, vielleicht nächste Woche wiederzukommen, da Sie haben für geschichtliches Wissen plädiert. Nächste Woche wird uns Professor Heinz-Ulrich Nennen etwas erzählen über den Menschen als Maß aller Dinge. Mal gucken, was er uns dazu erzählen hat. Sie erfahren sicherlich was über den Mythos und vielleicht auch was über den Logos. Kommen Sie wieder. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank.